Das NDR 2 Update um 5 mit Katrin Schlass.
Wegen der hohen Spritpreise fordern viele mehr Hilfen von der Bundesregierung. Heute hat sich Kanzler Merz dazu geäußert. Und in Niedersachsen haben Polizeikräfte aus dem ganzen Norden für den Ernstfall trainiert. Seit einer Woche gilt die neue Regel für die Tankstellen. Einmal am Tag um 12 Uhr können sie die Spritpreise erhöhen. Gebracht hat das wenig. Diesel und Benzin bleiben deutlich teurer, vor allem als in anderen Ländern. Viele fordern deswegen, die Bundesregierung soll mehr machen, um die Menschen zu entlasten. Es gibt alle möglichen Vorschläge und genauso viele Diskussionen. Zum Beispiel über eine höhere Pendlerpauschale, eine verringerte Strom- und Kfz-Steuer, ein Aus für die Mehrwertsteuer. Und das alles würde den Staat aber viel Geld kosten und das kann er sich nicht leisten. Die SPD drängt deshalb auf eine sogenannte Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne. Bei all dem, was da jetzt so kursiert und wer sich da äußert, fragen sich manche, warum hört man eigentlich so wenig vom Kanzler dazu? Heute hat er sich zu Wort gemeldet.
Wir haben die hohen Kosten im Blick. Wenn Entlastungen, dann müssen sie gezielt sein. Das heißt, wir können die Hilfen nicht mit der Gießkanne ausschütten. Die Entlastungen müssen direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Aber über diese Entlastungen müssen wir in der Bundesregierung auch noch Einvernehmen erzielen. Wir schützen die Bürgerinnen und Bürger, wir schützen die Unternehmen in Deutschland. Aber wir können sie nicht vor allen Verwerfungen auf den globalen Märkten schützen.
Jörg Schwarte, NDR 2 Berlin. Was heißt das denn jetzt übersetzt? Vielleicht machen wir irgendwann was, aber im Grunde müsst ihr selber sehen, wie ihr klarkommt?
Das ist die unfreundliche Übersetzung. Merz hat auch gesagt, wir werden reagieren, wenn die Preise weiter steigen. Die Lage sei instabil, es brauche eine kluge Strategie. Da wurde natürlich nachgefragt, wie denn jetzt? Was ist denn konkret geplant? Seine Antwort lautete:
Das Wichtigste ist, dass dieser Krieg endet. Und das wäre die beste Entlastung für uns alle. Rechnen Sie nicht mit kurzfristigen Entscheidungen.
Das ist der Hinweis an alle, die jetzt weiter tanken müssen. Es wird keine kurzfristige Hilfe dieser Bundesregierung geben und wohl auch keinen Koalitionsausschuss jetzt am Wochenende. Das war kolportiert worden. Sie werden weiter reden, sie werden weiter beraten, aber konkrete Ergebnisse heute nicht.
Bei diesen vielen Vorschlägen, worauf könnte die Koalition sich denn am ehesten einigen?
Ja, da gucken wir jetzt in die Glaskugel. Stromsteuer, Pendlerpauschale, Mehrwertsteuer, Tempolimit, alles ist im Skat. Der Kanzler selber hat heute was angesprochen, was er eigentlich zuvor mal abgelehnt hat. Eine Übergewinnsteuer beispielsweise. Er hat darauf hingewiesen, dass das Kartellamt auch Abschöpfungen von unrechtmäßigen Gewinnen vornehmen könne. Das wisse auch der Finanzminister. Das ist vielleicht ein kleiner Fingerzeig, dass eine Übergewinnsteuer, also das Abkassieren der Ölkonzerne, auch dem Kanzler auf die Nerven geht. Es gibt allerdings, und das war nicht als Bitte zu missverstehen vom Kanzler, eine Erwartung, denn dass es gemeinsame Vorschläge jetzt gibt vom Finanzminister Klingbeil und der Wirtschaftsministerin.
Wie groß ist aber die Gefahr, dass sich Union und SPD im parteitaktischen Klein-Klein wieder verhaken und es bei den hohen Spritpreisen am Ende dann doch bleibt?
Ich glaube, der Kanzler hat jetzt erkannt, das ist Chefsache. Der Puls ist hoch bei den Autofahrern und bei allen Bürgern im Land. Die Preise genauso hoch. Die Stimmung ist nicht die beste. Morgen gibt's den nächsten Haltepunkt, einen in Anführungszeichen Krisengipfel im Finanzministerium mit dem Finanzminister, Vertretern der Energiebranche und aber auch Gewerkschaften. Das ist der nächste Haltepunkt. Vielleicht hören wir da schon ein bisschen mehr, aber nochmal kurzfristige Ergebnisse wird's nicht geben.
Dankeschön, Georg Schwarte, NDR 2 Berlin. Auslöser für das alles ist eben der Krieg im Nahen Osten und die blockierte Straße von Hormus, die wichtige Route für Öltransporte. Zwischen USA und Israel auf der einen und Iran auf der anderen Seite gibt es zwar eine Waffenruhe, die bedingt hält, sie gilt aber nicht für den Libanon. Da greift Israel weiter Ziele der Hisbollah an. Das ist eine Gruppe, die Iran nahesteht. Die Raketen und Drohnen, die treffen aber auch immer wieder Wohnhäuser und Menschen. Allein gestern sollen 200 ums Leben gekommen sein. Die Regierung im Libanon hat deswegen heute einen Tag der Trauer ausgerufen. Und auch die, die überleben, wissen kaum wie und wo, so wie diese Familie.
Ein Auto als Zuhause. Seit eine israelische Bombe im März die Wohnung der Familie Al-Badran in Beirut zerstörte, leben die fünf in ihrem Kleinwagen. Für alle eine Tortur, sagt Vater Mohammed, vor allem für die Kinder.
12 Tage vor dem Krieg hat meine Frau das Jüngste geboren. Dann kamen die Angriffe, wir mussten fliehen und können uns jetzt nicht mehr so um die Kinder kümmern, wie es nötig wäre.
Die Kleine weint viel. Sie braucht spezielle Babymilch, die die Familie aber ebenso wenig bezahlen kann wie die Behandlung des 2,5-jährigen autistischen Sohns. Denn Vater Mohammed hat seine Arbeit in einer Wäscherei verloren. Vor allem die 10-jährige Nur, die Älteste, ist jetzt sehr still und in sich gekehrt, sagt ihr Vater. Das zierliche Mädchen mit dem dunklen Pferdeschwanz plagt die Erinnerung an den Angriff, der ihre Welt ins Wanken gebracht hat.
Ständig habe ich Angst, dass es um uns herum wieder diese lauten Explosionen gibt. Die Kleinen weinen ständig und ich fürchte, dass die Raketen wieder über uns fliegen. Ich habe solche Angst, dass uns etwas zustößt. Nachts kann ich nicht schlafen und wenn doch, dann träume ich von der Ruine unseres Hauses.
Es sind vor allem Schiiten aus dem Süden des Libanons, aber auch Christen, die wegen der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah in den Großraum Beirut geflohen sind. Allein im März zählte die UNO mehr als 1 Million Vertriebene, rund 400.000 von ihnen Kinder. Ein tiefer Einschnitt im Leben dieser Kinder, sagt Ted Chaben vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF.
It's completely disrupting children's lives.
Kein Zuhause mehr, keine Schule, kein Gefühl der Normalität. Die Kinder zahlen einen furchtbaren Preis für das, was geschieht.
Infos von Sabina Mattei, NDR 2 Kairo. Das hat es so noch nicht gegeben. In Niedersachsen lief heute eine besondere Großübung. Knapp 2000 Bereitschaftspolizisten aus ganz Norddeutschland haben in Munster für den Ernstfall trainiert. Es kommt öfter vor, dass sich die Polizeien aus dem Norden gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel bei Hochrisikofußballspielen oder bei brenzligen Situationen, wie zum Beispiel beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg, wo die Einsatzkräfte schnell in das Visier der Gegenseite geraten können.
Vermummte Menschen zünden Pyrotechnik, die Rauchschwaden erschweren die Sicht und Schmährufe schallen den Polizisten entgegen. Gleich treffen zwei Demonstrationszüge aufeinander, zwischen ihnen die Einsatzkräfte. Sie müssen die aufgeheizte Stimmung beruhigen und die Gruppen ohne Zwischenfälle aneinander vorbeilenken. Dieses Szenario ist Teil der Großübung der norddeutschen Polizeien.
Wir haben viel Übungsbedarf, im Einsatz funktionieren wir sehr gut, aber wie gesagt, wir widmen uns ja hier auch Lagen, die so im Denkbaren liegen und noch nie eingetreten sind.
Polizeidirektor Michael Ebert, der die Übung in Munster mit organisiert hat. Eine solche Situation ist auch die folgende. Ein fiktiver Bombenanschlag, bei dem Zivilisten teils schwer verletzt werden. Ein hektisches Durcheinander, bei dem die Einsatzkräfte die Täter ausfindig machen und die Verletzten bergen müssen. Bei solchen Situationen geht es laut Thomas Ilgner, dem Leiter der Hundertschaft aus Lüneburg, auch darum, die erlernten Fähigkeiten in der Praxis umzusetzen. 500 Polizisten spielen bei dem Training die Störer. Sie wechseln also für den heutigen Tag die Seite und fordern ihre Kollegen in unterschiedlichen Situationen heraus. Auch in dieser Rolle werden wichtige Erkenntnisse für den Polizeidienst gewonnen, meint Bereitschaftspolizist Bill Retz.
Grundsätzlich denke ich, ist es für jedermann hier eine große Erfahrung, mal die andere Seite zu betrachten und auch mal selbst als Störer zu fungieren, wahrzunehmen, wie Handgriffe der eingesetzten Beamten wirken, ob man Schmerzen verspürt oder ob es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überzogen ist oder nicht.
Mit der Übung heute sind alle zufrieden. Jetzt geht es darum, die Ergebnisse auszuwerten.
Infos aus Munster von Henrik Zinn.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.